Jesus verließ die Gegend und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Eine kanaanitische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist sehr geplagt. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn die Jünger: Sieh zu, dass du sie loswirst, sie schreit ja hinter uns her. Aber Jesus sagte: Ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen, gesandt worden. Da warf die Frau sich vor Jesus nieder und sagte: Hilf mir doch, Herr. Er antwortete: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Gewiss, Herr, sagte sie, aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Du hast ein großes Vertrauen, Frau. Was du willst, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Amen.
Was für eine überaus erstaunliche Begebenheit wird uns da berichtet. Heute wieder Thema Gebet, das anhaltende, nachdrückliche, man könnte auch sagen das penetrante, ungeduldige Gebet. Ihr kennt das bestimmt auch. Es gibt wirklich Leute, die einem echt penetrant auf die Nerven gehen können, oder? Da wird man von allen Seiten bequatscht. Ständig wollen sie was von einem. Woher hast du die tolle Jacke? Ist die von C&A? Da habe ich die mal gesehen. War die teuer? Oh, das braucht man nicht, oder? Sowas kann einem richtig auf den Keks gehen. Manche Menschen hängen sich wie eine Klette an andere Leute. So eine ähnliche Atmosphäre lese ich aus dieser Begebenheit heraus, die wir gerade eben gehört haben. Von dieser kanaanäischen Frau, die Jesus hinterherläuft und ihn mit ihrer Bitte bestürmt förmlich. Schauen wir doch mal genau, was da eigentlich los ist. Jesus ist mal wieder, wie schon so oft, auf Wanderschaft mit seinen Jüngern. Diesmal aber wird berichtet, dass er sich mit seinen Jüngern zurückzieht, und zwar in das Gebiet von Tyros und Sidon. Ich bin nicht so bewandert mit der Landkarte im Mittleren Osten, aber ich habe da mal geguckt und siehe da, das ist das nahegelegene Ausland. Ist es eigentlich gar nicht mehr Israel. Warum macht Jesus das? Ich glaube, der Grund dafür ist derselbe, warum Herbert Grönemeyer lieber in London wohnt als in Deutschland. Weil in London kennt ihn keiner. Da ist er normaler Zivilist und kann ganz normal zum Bäcker gehen und einkaufen. In Deutschland ist er bekannt wie der bunte Hund. Nee, da braucht er doch lieber ein bisschen mehr Privatsphäre. Er genießt das ruhige Leben in der Anonymität. So ähnlich wird es vielleicht auch bei Jesus gewesen sein. Inzwischen war er nämlich in Israel auch dieser bekannte bunte Hund. Alle Leute kannten ihn und redeten von ihm. Aber außerhalb von Israels Kernland interessiert sich vermutlich niemand so schnell für einen jüdischen Wanderprediger. Aber da hat er sich getäuscht. Eine kanaanäische Frau, diese Frau, von der wir hier gelesen haben, die steuert schnurstracks auf ihn zu und überfällt ihn sogleich mit ihrem Anliegen. Hab Erbarmen, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem bösen Geist geplagt. Damit ist ihr Anliegen raus. Wie denn? Sie ist eigentlich doch eine heidnische Frau, die gar nicht zum Volk Israel gehört. Aber dennoch ist sie gottesfürchtig. Denn sie fleht Jesus mit den besonderen messianischen Titeln an, Kyrios und Sohn Davids. Mit diesen Worten fleht sie ihn um Hilfe. Aber Jesus schweigt. Erstmal. Man hat sogar den Eindruck, dass er den Hilferuf dieser Frau, die da innerlich so fürchterlich unter Druck steht, tatsächlich erstmal ignoriert. Damit nicht genug. Irgendwann kommen seine Jünger zu ihm nach einer Weile und sagen sinngemäß: Herr, jetzt kümmere dich doch endlich mal um diese Frau, denn sie schreit dauernd hinter uns her. Immer und wie immer wieder bringt sie ihr Anliegen vor. So langsam wird das nervig und lästig. Nun mach doch den Sohn gesund, damit wir endlich unsere Ruhe haben. Damit das blöde Geschrei aufhört. Auch da muss man tief durchatmen, wenn man das liest, oder? Es ging also den Jüngern gar nicht so sehr um das Anliegen der Frau, die da mit ihrem Hilferuf kam, sondern das war eine Sache der Bequemlichkeit, die wollten einfach ihre Ruhe haben. Das war sehr eigennützig. Es ging ihnen um die Ruhe vor diesem penetranten Bittsteller-Quälgeist. Als Jesus sich dann endlich mit der bittenden Frau befasst, bekommt sie erstmal gar nicht die erhoffte Hilfe, sondern im Gegenteil. Sie bekommt erstmal eine Abfuhr. Wer will schon gerne verglichen werden mit den Hunden, die da um den Tisch rumlungern und drauf betteln und hoffen, dass da ein paar Brocken abfallen? Nee, die Hunde waren damals keine schönen Schoßtiere, sondern die waren eher so ein Beiwerk, das man halt haben musste irgendwie. Keine schönen Haustiere. Das war kein guter Vergleich, mit Hunden verglichen zu werden. Und an der Stelle kommen wir doch sehr ins Fragen, oder? Das Verhalten von Jesus befremdet uns, weil das so gar nicht nach dem liebevollen und gnädigen und hilfsbereiten Jesus aussieht. So wie wir Jesus doch sonst kennen. Also was passiert hier eigentlich? Warum wird die Bitte dieser phönizischen Frau erstmal so glattweg abgeschmettert? Kann es wirklich sein, dass Jesus seine Hilfe verweigert? Moment mal, das sähe doch dann ganz und gar nicht nach einem lieben Gott aus, oder? Und ist Jesus wirklich nur zu den verlorenen Schafen Israels gesandt? Wie war das nochmal gleich? Gilt das Evangelium der Gnade Gottes nicht für alle Menschen auf der ganzen Welt? Ohne Ansehen der Person, auch da grübeln wir wieder. Also mal der Reihe nach. Nummer 1. Gilt die Sendung Jesu wirklich nur dem Volk Israel? Wenn wir an die Sendung von Jesus denken, denken wir immer an den Missionsbefehl. Matthäus 28, das ist uns geläufig. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. So kennen wir das. Und das ist auch richtig so. Und das ist auch der Wille Jesu, ja. Daran besteht kein Zweifel. Aber das war nach Ostern. Das gilt für die Zeit der neutestamentlichen Gemeinde. Jesu eigener Wirkungsbereich war viel enger. Jesus war nie auf Missionsreise im Ausland. Jesus selbst hat sich tatsächlich auf das Volk Gottes, auf das Volk Israel beschränkt. So wie es auch hier im Text steht. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Ja, das stimmt. Der Auftrag Jesu bezog sich wirklich zunächst mal auf das Volk Israel, so wie das auch in Matthäus 10 steht. Diese 12 Jünger sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. So steht es in Matthäus 10. Denn zunächst mal ist Jesus der verheißene Messias Israels. Erst nach Ostern dehnt Jesus den Missionsbefehl an die Jünger auf alle Völker der ganzen Welt aus. Und bevor sie sich auf den Weg machen, sollten sie auch immer noch mal warten auf Pfingsten. Nicht, dass sie in eigener Kraft loslegen und versuchen, was zu erreichen, sondern das geht wirklich nur mit der Kraft Gottes. Darum, als Jesus mit dieser Frau spricht, befinden wir uns noch gar nicht im Zeitalter der neutestamentlichen Gemeinde. Ostern ist noch nicht geschehen, Pfingsten ist noch nicht geschehen. Deshalb ist bis dahin das Volk Israel die primäre Zielgruppe von Jesus. Nummer 2. Verweigert Jesus wirklich seine Hilfe? Kurze Antwort, nein, tut er nicht. Auch wenn es im ersten Moment stark danach aussieht. Jesus steht immer zu seinem Wort. So wie wir das kennen aus Matthäus 11, 28. Da steht ganz markant, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Und da steht alle, und damit ist alle gemeint. Auch schon zu Lebzeiten von Jesus, alle dürfen kommen. Auch der Hauptmann von Kapernaum hat für seinen Knecht gebeten, ja, der durfte auch kommen. Auch diese kananäische Frau durfte kommen, ja, die durfte auch kommen. Alle sind gemeint. An diesem Punkt hat Jesus nie einen Unterschied gemacht, es gab nie ein Ansehen der Person. Und überhaupt, diese ausländische Frau nähert sich Jesus mit großem Glauben. Wirklich. Es ist für sie Jesus nicht irgend so ein Wunderheiler, der auf dem Marktplatz seinen Stand aufbaut und seine zweifelhaften Künste als Barbier oder als sonst was anpreist. Nein, diese Frau fleht Jesus wirklich mit den messianischen Hoheitstiteln an. Kyrios, Sohn Davids. Mit diesen Worten fleht sie ihn um Hilfe für ihre Tochter an. Und das heißt, sie hat sehr wohl ein sehr klares Verständnis davon, wer dieser Jesus Christus eigentlich ist. Nämlich wirklich der Gesandte Gottes, der Sohn Gottes höchst selbst. Und darauf konzentriert sich ihr Glaube, ihre Hoffnung, ihr Mut und ihre Gewissheit, weil sie weiß, an wen sie sich wendet. Und dieser Glaube ist es dann auch, der das Ziel seines Glaubens sehr wohl erreicht. Nummer 3. Ändert Jesus zwischendurch seine Meinung? Könnte man ja denken. Man könnte an der Stelle der Ereignisse den Eindruck bekommen, dass die Frau es schafft, Jesus mit ihrer unverschämten und penetranten Art geradezu zu bequatschen, sodass sie Jesus die Erfüllung ihrer Bitte abringt und sie Jesus zu etwas bringt, was er eigentlich gar nicht tun wollte. Könnte man denken. Das würde ein schräges Licht werfen auf die Unveränderbarkeit und die Kontinuität und die Verlässlichkeit des Wesens Gottes. Ist Gott womöglich doch nicht immer derselbe? Und wenn ich nur lange genug und penetrant genug bete, kann ich ihm mein Gebetsanliegen irgendwie abluchsen? Wie schräg ist das denn? Kann man Gott so rumkriegen und ihn für seine Anliegen einspannen? Das sähe dann wirklich nicht sonderlich standfest aus, oder? Deshalb nochmal von vorne. Auch schon im Alten Testament war es immer so, dass durch die Erwählung und durch die Gnade für Israel das Heil Gottes zu allen Menschen kommen sollte, nicht nur zum Volk Israel, sondern auch zu den umliegenden Völkern. Israel sollte auch im Alten Testament schon so etwas sein wie ein Modellbeispiel für das Leben mit der Gnade und der Barmherzigkeit und der Vergebung Gottes. An Israel sollten auch die umliegenden Völker immer schon beispielhaft sehen können, wie das ist, wenn ein Volk in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott lebt. Wie wirkt sich das denn praktisch aus, wenn Gott vergibt, wenn Gott Gnade gibt, wenn Gott Vergebung gibt, wenn Gott barmherzig ist? Das sollte man immer schon am Volk Israel sehen können. Wie ist das, wenn unter der Obhut und der Barmherzigkeit Gottes ein Volk gedeiht und gut wächst und sich gut verhalten kann und die Friedensherrschaft Gottes sich heilend und segenbringend und wohltuend auswirkt auf alle Menschen bis in die Nachbarvölker hinein. So gesehen zieht Jesus hier seine weltweite Sendung lediglich ein kleines bisschen vor. Er tut das, weil er den Glauben dieser Frau sieht. Und dieser Glaube wird immer belohnt. Nummer 4. Kann man so mit Jesus in Anführungsstrichen handeln? Zugegeben, diese kanaanäische Frau ist sehr hartnäckig und sehr penetrant in der Art, wie sie ihre Anliegen vor Jesus vorbringt. Man könnte denken, sie verhandelt hart und sie pokert hoch. Welchen Eindruck macht das auf euch? Ich finde, aus diesem Verhalten spricht der Mut der Verzweiflung, oder? Sie weiß genau, dass sie am Ende der Möglichkeiten ist. Es gibt keine andere Hilfe für ihre Tochter. Wenn jemand hilft, dann jetzt der Sohn Gottes, der vor mir steht. Und da zieht sie alle Register. Und wisst ihr, wenn es wirklich ums Ganze geht, wenn es ums Leben und Tod geht, dann lässt man irgendwann auch automatisch alle Höflichkeit fallen, oder? Weil man weiß, jetzt muss es geschehen, jetzt geht's drum. Es kann nur noch besser werden. Also gibt man richtig Gas. Genau das tut die Frau. Aber wir sehen hier längst nicht nur so etwas, man könnte denken, wie so eine Art orientalische Bazar-Verhandlungsmentalität, wo das hier immer so ein bisschen hin und her und her und hin und Nein, das ist es nicht. Diese Frau greift sehr schlagfertig das Bild von den Hunden bei Tisch auf. Sie anerkennt die primäre Berufung Jesu für das Volk Israel. Und tatsächlich, ja, sie hat erstmal keinen Anspruch in Anführungsstrichen auf die Zuwendung Jesu. Aber im Nachsatz erinnert sie Jesus sehr mutig an die Gnade Gottes für alle Menschen. Für alle Menschen, auch für mich und meine Tochter. Und die Gnade Gottes für alle Menschen ist sehr wohl auch im Alten Testament durchgehend sichtbar. Nochmal zur Erinnerung. Ganz ähnlich hatte das vor noch viel längeren Zeiten Mose gemacht. Als er Gott daran erinnerte, dass Gott doch seinem Volk alle Sünden vergeben solle und doch noch gnädig sein solle. Obwohl das Volk Israel so bockbeinig und ungehorsam und überhaupt nicht vorzeigbar war. 5. Mose 9. Ich bat den Herrn und sprach, Herr, Herr, verdirb dein Volk und dein Erbe nicht, dass du doch durch deine große Kraft erlöst und mit mächtiger Hand aus Ägypten rausgeführt hast. Gedenke doch an deine Knechte Abraham, Isaak und Jakob. Sieh nicht an die Halsstarrigkeit und das gottlose Treiben und die Sünde dieses Volkes. Und jetzt kommt's. Damit das Land, aus dem du sie herausgeführt hast, nicht sage, der Herr konnte sie nicht in das Land bringen, das er ihnen zugesagt hatte. Und hat sie darum herausgeführt, weil er ihnen Gram war, um sie in der Wüste zu töten. Denn sie sind dein Volk und dein Erbe, das du doch mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgereckten Arm herausgeführt hast. Also was macht Mose da? Mose erinnert Gott nochmal an seine Verheißungen. Du hast doch gesagt, du willst dein Volk retten. Dann lass sie doch jetzt nicht hier in der Wüste umkommen. Was sollen denn die Leute von dir denken? Du bist doch der allmächtige Gott, aber das werden doch die Ägypter nicht sehen, wenn das Volk Israel jetzt hier in der Wüste stirbt. Also rette sie auch. Du hast es doch zugesagt. Das ist ganz schön mutig, oder? Ja, ihr Lieben, man darf so mutig und ausdauernd und hoffnungsvoll und wenn sein muss, auch penetrant beten. Und wenn es der Mut der Verzweiflung ist, ja. Und es ist immer gut, sich dabei vor allen Dingen auf das Wort Gottes zu stützen und dem Herrn nochmal zu sagen, du hast doch verheißen. Wisst ihr, damit stärken wir auch unseren eigenen Glauben. Wenn ich mir selber vergegenwärtige, Gott hat doch zugesagt, dass er mich nicht alleine lässt. Gott hat doch zugesagt, dass er mir Kraft geben möchte. Gott hat doch zugesagt, dass er mich hindurchträgt. Also komme ich doch damit zu meinem Herrn und bitte ihn darum, in der Gewissheit, er ist der Herr, er wird es auch tun. Amen. Amen.